Ich begrüße euch zu diesem neuen Sonntag, an diesem Morgen. Ich begrüße alle Frühaufsteher. Das seid ihr heute alle, die ihr pünktlich hier seid. Es gibt vielleicht einige, die später kommen, weil sie die Zeitumstellung nicht mitbekommen haben. Ich begrüße alle Kinder, alle Großen, alle Erwachsenen. Ich begrüße auch die, die heute zum ersten Mal hier sind oder zum zweiten Mal noch nicht so oft hier waren oder die alten Hasen, die schon ganz oft hier gewesen sind. Und ich hoffe, dass wir einen schönen Gottesdienst miteinander erleben und verleben. Wir haben heute ja quasi Sommeranfang. Also ich fand es jetzt noch nicht ganz so warm, wie die Leute das gestern in den Nachrichten gesagt haben, dass es heute irgendwie 20 Grad werden soll. Wenn man überlegt, vor einer Woche hatten wir quasi Winteranfang. Ja, letzte Woche war Ostern. Mal sehen, was noch so passiert. Beim Wetter können wir uns ja immer gut überraschen lassen. Aber vielleicht ja auch in diesem Gottesdienst können wir uns von Gott überraschen lassen. Und ich beginne mit dem Wochenvers, der im ersten Petrusbrief steht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir feiern jetzt Gottesdienst miteinander und gemeinsam mit dir. Danke, dass du auch da bist. Danke, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns nahe kommen möchtest. Und ich danke dir, dass wir auch eine Woche nach Ostern noch wissen können, dass du auferstanden bist und dass das uns zum Leben verhilft. Danke, dass du da bist und ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Gottesdienst segnest. Amen. Ja, wir singen gemeinsam, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Ja, im ersten Teil des Gottesdienstes heute gibt es etwas, was wir sonst nicht haben. Ich möchte nämlich eine besondere Veranstaltung vorstellen, mit der ich auch beruflich zu tun habe. Ich arbeite ja im Gemeindejugendwerk des Bundes der Baptisten in Deutschland. Und da gibt es dieses Jahr eine besondere Veranstaltung, die ja einmalig ist. Ich will da erstmal gar nicht viel zu sagen, weil wir da jetzt einen Film gucken. Danach wisst ihr auf jeden Fall schon mal mehr. Und vorab vielleicht die Erklärung, dass die Abkürzung BUJU Bundesjugendtreffen heißt. Das ist ein Treffen, was es alle 2 bis 3 Jahre gibt in Deutschland. Da treffen sich halt die baptistischen Jugendlichen gemeinsam, also bundesweit ist das. Und diese Veranstaltung wird es in diesem Jahr nicht geben, weil es eben eine größere Veranstaltung gibt. Und dazu sehen wir hoffentlich jetzt einen Film.
Sowas hat eigentlich noch nie geklappt, dass das jetzt abgespielt wird. Aber diesmal werdet ihr staunen.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was verstanden. Das war ja nicht so richtig deutsch, oder? Erstmal die Frage an die Kinder. Da hat ja so ein Mann gesprochen, ne? Was hat denn der gesagt? Ja? Das heißt Deutschland. Genau, super. Hat noch jemand irgendwas verstanden? Ja? Nee? Vielleicht von den Erwachsenen. Die können auch nicht alle so gut Englisch. Wer hat denn da was verstanden? Ja, doch was.
2008.
Genau. Was heißt das? Genau, Deutschland 2008, das ist schon mit das Wichtigste. Also das, der Mann hat sich erstmal selber vorgestellt, der heißt Emmett Dunn, das hat er gesagt, so heißt er. Und das ist sozusagen der Wichtigste von dieser Veranstaltung. Der arbeitet im Weltbund der Baptisten und lädt uns alle ein. Der kann halt nur Englisch, der kann kein Deutsch, dann hätte er es vielleicht auch auf Deutsch gesagt, eben zu dieser Veranstaltung zu kommen. Und genau, Sebastian, immer wenn ich dir zublinzel oder zunicke, dann klickst du einfach weiter, ja? Genau. Nee, nochmal zurück. Also der Baptistische Weltbund und das Gemeindejugendwerk laden in diesem Jahr nicht zum BUJU ein, sondern zum Welt-BUJU. Und zwar zu der Veranstaltung Dive Deeper, das kann man hier auch schon sehen. Ja genau, Baptist World Alliance, das ist das Wort auf Englisch. Und das Gemeindejugendwerk lädt ein zu Dive Deeper. Dive Deeper ist auch schon wieder Englisch. Wer weiß, was das heißt? Genau, das kann man auch in dieser Figur erkennen, wenn ihr mal genau hinguckt. Da steht ja erstmal so ein blauer Mann, breitet so die Arme aus. Und was ist mit dem? Wer sieht das? Da ist so weiß, ja. Und was ist das Weiße? Ja, da taucht einer rein. Ja, quer durch den Mann durch. Genau, und die Veranstaltung heißt Dive Deeper, das ist das Motto von der Weltjugendkonferenz. Ja, machen wir einen weiter. Genau, am 30. Juli in diesem Jahr beginnt das Ganze, geht dann 5 Tage lang, also vom 30. Juli bis zum 3. August. Da werden junge Menschen in Leipzig erwartet, da haben wir eben auch schon Bilder von gesehen. Und zwar lädt er eben der Baptistische Weltbund und das Gemeindejugendwerk dazu ein. Wir erwarten Nationen von der ganzen Welt. Ist ja klar, wenn das ein Welttreffen ist, sollen auch aus allen Ländern Leute kommen. Das ist aber ganz schön schwierig. Ich kriege das bei uns im Büro live mit. Da rufen dann immer irgendwelche Leute aus Indien an oder irgendwo aus Afrika, aus Namibia und brauchen ein Visum. Die Amerikaner haben gerade das Problem, dass der Dollar schwächelt und dadurch wird die Veranstaltung für sie immer teurer. Dann wollen sie nicht mehr kommen. Wir brauchen oder wollen natürlich, dass sie kommen. Also ist das gar nicht so einfach. Aber die ganzen Namen, die da oder ganzen Ländernamen, die da stehen, das sind hoffentlich auch die Länder, die kommen. Also wir erwarten auf jeden Fall Menschen aus über 60 Nationen. Dive Deeper, das ist das Motto. Wir wollen tiefer eintauchen in das Leben mit Jesus Christus, tiefer eintauchen in die Gemeinschaft mit anderen und natürlich tiefer eintauchen in die Kulturen unserer Welt. Ja, und das ist sicherlich ein einmaliges Erlebnis. Das Ganze findet in Leipzig statt, das hat man eben da schon auch gesehen. Das war die Messe, da findet das statt. Leipzig ist ja gar nicht so weit von hier, da könnte man auch mal vorbeigucken, wenn man nicht die ganze Zeit dabei sein kann oder dabei sein will. Ich war kürzlich selber in Leipzig und habe gesehen, das ist eine tolle Stadt, eine Stadt mit viel Geschichte, eine Unistadt, wo viele junge Menschen auch sind. Ja, und während dieser Veranstaltung kann man eben Weltbürger in Leipzig auf der Messe sein. Es gibt auch ein paar Highlights natürlich. Es wird internationale Familiengruppen geben. Also auf dem Buju, was wir sonst haben, gibt es immer so kleine Gruppen, wo dann immer 20 Leute in einer Gruppe sind. Das wird da ein bisschen größer sein, größere Gruppen, aber eben international. Menschen aus allen möglichen Nationen sind zusammen in einer Gruppe, treffen sich da, unterhalten sich da und tauschen zusammen aus. Dann, das sind wieder englische Begriffe, Global Village, Global Exchange und Launch. Ja, das kennt man auch manchmal schon ein bisschen auf Deutsch. Ja, wir sind ja auch schon sehr englisch. Das heißt eigentlich, dass es auch neben dem Programm ganz viele Angebote gibt. Also es soll so ein globales Dorf geben, ein großes Dorf, wo sich alle treffen und auch miteinander reden können. Wie lebt ihr eigentlich in eurem Land? Wie ist das eigentlich bei euch? Da hoffen wir, dass die Menschen da ins Gespräch kommen. Ja, Leipzig Live, Feel the Spirit of Change. Es gibt ein vielfältiges Programm mit Gottesdiensten, mit Bibelarbeiten, mit Familiengruppen, mit Sport, einem Gebetsgarten, einem Kindercamp. Also Mitarbeiter dürfen auch ihre Kinder mitbringen. Es gibt Ausstellungen und ganz viele Workshops. Und die Leute, die ihr da seht, die ihr da eben gesehen habt, das sind Leute, die ja so hauptsächlich das vorbereiten. Da sind auch ein paar aus Deutschland dabei, aber eben auch aus der ganzen Welt. Es wird Musik geben, das könnt ihr hier sehen. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Welt, dann weiß man auch, die Musik ist auf der Welt sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Manche trommeln gerne, manche haben Instrumente, die wir gar nicht kennen. Manche singen ganz komisch oder fremd für uns. Andere singen so, wie wir das kennen. Auf jeden Fall soll das da alles vorkommen. Auch die Referenten, die da was sagen und was machen, sind sehr verschiedene Leute. Ich kenne die eigentlich alle gar nicht, nur den Rechten da. Der ist aus Spanien, der ist Pantomime. Ich weiß nicht, ob er referiert oder ob er Pantomime spielt. Ich weiß nicht, ob der auch Redner ist, keine Ahnung. Aber auch ein paar andere. Also ganz unten steht Andreas Malessa, der ist aus Deutschland. Das ist der einzige von denen, die ich sonst noch kenne. Ja? Genau, Teilnehmer, wie das Wort schon sagt, das ist ein Jugendtreffen. Teilnehmende können Leute ab 13 sein und aber auch älter. Also es dürfen auch Erwachsene kommen. Da ist jetzt noch oben keine Altersgrenze. Alle, die sich noch jung fühlen, dürfen auch kommen. Und wir brauchen dafür auch Mitarbeiter. Das könnten auch Leute von euch sein, die mithelfen. Wir wollen gute Gastgeber sein. Gute Gastgeber für die Menschen, die nach Deutschland kommen. Das ist so ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren. Da war Deutschland ja auch Gastgeber für die ganzen Besucher aus der ganzen Welt. Also da brauchen wir mindestens 500, wenn nicht sogar mehr Leute, die mithelfen, die am besten fremde Sprachen können, damit sie sich auch mit anderen unterhalten können und nicht nur Pantomime machen. Wir brauchen auch ältere Leute, wie ich schon gesagt habe, also nicht nur Jugendliche, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel in der Technik oder im Servicebereich, im Catering, also in der Versorgung der Leute. Ich selber mache beim Service mit, das heißt, mache da so den Informationsschalter, und wenn Leute Fragen haben, dann kommen sie zu mir und ich hoffe, ich kann ihnen dann weiterhelfen. Wir brauchen Unterstützung, und zwar, das könnt ihr auch machen, ihr könnt für die Veranstaltung werben. Ich habe dazu auch ein bisschen Material mitgebracht, das liegt da draußen oder hier auf dem Tisch. Das können wir schon mal rumgeben, da können sich die Kinder oder auch die Erwachsenen, die wollen, sich so einen Button nehmen und damit könnt ihr Werbung machen. Ja, dann sehen andere Leute, ah, was ist das denn und so, und dann könnt ihr sagen, was das ist. Man kann natürlich für die Konferenz beten, damit das alles gut klappt und funktioniert. Man kann selber spenden, mit Geld, aber auch mit anderen Sachen. Man kann nämlich insofern auch spenden oder mithelfen, wenn man Kontakt zu Leuten hat, die gut was spenden können. Ja? Wenn man gute Kontakte zu Firmen hat, ist das auch nicht schlecht. Wir brauchen ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und dann ist es immer gut, Leute zu haben, die einem das auch spenden. Ja, Dive Deeper ist eine einmalige Veranstaltung oder ein einmaliges Event. Und ihr könnt dabei sein als Teilnehmer, als Familiengruppenleiter, als Mitarbeiter, als Spender oder auch als Beter. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ihr müsst euch jetzt hier nicht alle sofort anmelden. Vielleicht habt ihr einfach Interesse, da noch mehr zu wissen oder kennt Leute, für die das was wäre. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mich ansprechen. Eine Sache, wo ihr ganz leicht uns unterstützen könnt, ist, indem ihr uns per SMS unterstützt. Da verteile ich auch mal die Karten. Ein weiter, bitte. Jetzt hier eine nehmen und weitergeben. Und zwar kann man eine Charity-SMS verschicken. Das habe ich selber schon gemacht. Das funktioniert. Man muss die Nummer, die da angegeben ist, die auch hier steht, wählen. Und also eine SMS dahin schicken. Und dann unter dem entsprechenden Stichwort. Und dann spendet man ein bisschen Geld. Ja, das ist also eine teure SMS. Teurer als sonst, aber man hat mit einem Knopfdruck sozusagen schon ein bisschen das Ganze unterstützt. Genau, während das noch rumgeht. Ja, nochmal die letzte, nochmal eine Übersicht, was das ist. Dive Deeper, Weltjugendkonferenz im Sommer. Also ich freue mich da sehr drauf, weil eben sehr viele Menschen aus anderen Ländern kommen. Wir merken ja, wenn wir so Nachrichten gucken, dass das Zusammenleben mit anderen Kulturen und Völkern oft ganz schwierig ist. Und ich hoffe, dass es da nicht schwierig ist, sondern wir das als Bereicherung erleben, dass Menschen so unterschiedlich sind. Ja, also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich nachher nochmal ansprechen. Draußen liegen auch noch Aufkleber und Einladungskarten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da bedienen oder mich noch fragen. So, und ich habe gedacht, wir singen jetzt noch ein Lied zusammen, bevor die Kinder rausgehen. Und zwar kein deutsches Lied, das würde ja gar nicht so gut passen, sondern ein englisches Lied. Und das heißt Swing Low, Sweet Chariot. Ist ein ganz altes Lied, das kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Und das ist ein Lied, wo es ganz tolle Bewegungen zu gibt. Und da dürft ihr mal aufstehen. Und wer mag, kann dann gerne mitmachen. Bevor du spielst, das müssen wir noch ein bisschen üben. Also der Inhalt von dem Lied, von dem Text, hat was mit dem Elia zu tun, von dem in der Bibel auch die Rede ist. Elia wird nämlich, der stirbt nicht ganz normal, sondern der wird mit einer Kutsche in den Himmel gebracht. Und der das Lied geschrieben hat, der hat sich das auch gewünscht, weil er in ganz schwierigen Lebensumständen war. Und hat sich gewünscht, dass eine Kutsche kommt und ihn in die Heimat, in den Himmel holt. Ja, swing low, sweet chariot heißt tief schwingen, ja, swing low. Ja, das ist auch sehr gesund, sich mal so ein bisschen auszuhängen. Dann sweet chariot ist, ne? Wenn was sweet ist, dann, ja, Dorothea macht das super, da könnt ihr dann auch mal gucken. Und Chariot ist die Kutsche und wir tun mal so, als wären wir die Kutscher. Ja? So, als hätten wir die Zügel in der Hand. Ja? Schwing tief, schöne oder süße Kutsche. Nochmal, swing low, sweet Chariot. So, und jetzt wird's schwer. Jetzt kommt coming for to carry me home, das heißt, hol mich nach Hause. Ja? Coming. Komm. For. To. Carry. Was holen oder was nehmen. Me. Home. Coming. For. To. Carry. Me. Home. Das geht nachher noch schneller, deswegen üben wir das nochmal. Swing low. Sweet chariot. Coming. For. To. Carry. Me. Home. Wenn das nachher nicht so klappt, kein Problem. Wir wiederholen das auch ganz oft, also wir können das dann richtig üben. So, dann legen wir mal los. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Das war super. Jetzt singen wir das nochmal und danach singen wir gleich die Strophe. Die ist ganz einfach. Macht ihr einfach, was ich mache. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Habt ihr super gemacht. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Ja, man soll dann aufhören, wenn es kompliziert wird. Ich hatte auch schon Schwierigkeiten jetzt. Ja, die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Mit dem Arne. Was macht ihr denn?
Die Emmaus-Jünger.
Ja. Gut. Dann viel Spaß miteinander und wir sehen uns nachher. Wir waren ja schon beim Element Wasser, beim Tauchen, ja, dive deeper. Wir kommen jetzt mehr so in das Element Luft, zum Fliegen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle gerne wünschen, fliegen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal vorgestellt habt, ein Vogel zu sein und fliegen zu können. Also das würde ich zum Beispiel gerne, ansonsten habe ich Höhenangst und möchte das eigentlich sehr ungerne, irgendwo weit oben sein. Aber wenn man fliegen kann und weiß, ja, ich komme da auch ganz sanft wieder runter, dann ist das eine tolle Vorstellung. Das Leben leicht zu erleben, so eine gewisse Leichtigkeit im Leben zu haben, das ist doch bestimmt was Tolles. Das hätte ich auf jeden Fall gerne. Ja, so eine Leichtigkeit, Freiheit. Wer möchte das nicht? Aber eigentlich erleben wir unser Leben, glaube ich, ein bisschen anders. Ja, wir können uns vielleicht mit Reinhard May zusammentun, der gerne über den Wolken schwebt, wo die Freiheit wohl grenzenlos ist. Da schwingt sehr viel Sehnsucht mit, die wir wahrscheinlich auch alle kennen. Man könnte ja auch sagen, naja, als Christ ist das eigentlich viel einfacher. Da kann man ja ganz wunderbar alles an Gott abgeben und dann ist das Leben viel leichter. Ich erlebe das aber eher anders, dass Christen das Leben eher noch schwerer nehmen oder manche, vielleicht nicht alle. Ja, und wie ist das eigentlich, wenn Leute richtig schwere Zeiten durchleben? Wie kann man dann eigentlich noch leicht leben? Darum soll es jetzt gehen. Schweres erleben und doch leicht leben, geht das eigentlich? Es wird in dem Bibeltext um das Volk Israel gehen, die auch ganz schwere Zeiten durchlebt haben. Ja, und die dann auch eine Antwort von Gott kriegen. Wir singen jetzt gemeinsam, ich lobe den Herrn. Da kommt das auch so ein Stück vor, vielleicht achtet ihr mal auf den Text, inwieweit ja, das auch eurem Lebensgefühl entspricht und auch dem, was ich gerade gesagt habe.
Hat sie gesagt, die Miriam, dass jemand das vielleicht schon mal erlebt hat, dass er Schweres erlebt hat oder Langes. Nochmal gucken, wir haben es jetzt 20 vor 12. Herzliche Grüße aus der Gemeinde Charlottenburg. Dort hatte ich die Freude, heute um 10 Uhr zum Gottesdienst bereits einmal erscheinen zu dürfen. Passend zum Sonntag der Zeitumstellung, also ein bisschen volleres Programm. Und es waren knappe, glaube ich, 40 Minuten, die Predigt gedauert hat. Und es ist mir unsäglich schwer gefallen, das Material auf diese Zeit zu kürzen. Aber hier darf ich ja ein bisschen länger. Ne? Ihr habt doch Sitzfleisch und seid leidensfähig, oder? Weil das wissen wir doch aus der Bibel, dass manchmal Dinge eben länger dauern, bis dann so Dinge sich ereignen, auf die man lange hofft und sich endlich ersehnt. Naja, ich hoffe, dass das nicht zu heftig wird und nicht im übertragenen Sinne am Ende der Predigt dann auch zu sehr stimmt. Aber der Text, den ich heute habe, der als Perikopentext über diesem Sonntag steht, ist einer, der uns 2500 Jahre in der Geschichte zurückführt. Übrigens als kleiner Hinweis, wir haben dieses Jahr 110-jähriges Jubiläum als Gemeinde. Sollte man nicht zu gering achten, damit sind wir die älteste Kirchengemeinde nördlich der Turmstraße und deutlich älter als auch unsere evangelischen Schwestergemeinden. Die sind nämlich alle so mal gerade 100 geworden in den letzten 2 Jahren. Wir sind also die älteste Dame hier mit 110 und ziemlich genauso alt ist die Gemeinde Charlottenburg. Die hat zwar ein hochherrschaftliches Gebäude, eine ehemalige Synagoge, die übrigens friedlich, also auch friedlichen Zeiten übergeben wurde, meiner Kenntnis nach. Aber die sind etwas jünger, weil die durften sich nicht so früh gründen wie wir, sondern man sagte den Geschwistern aus Charlottenburg 1898 auf der Vereinigungskonferenz, sie mögen sich bitte an die Bethania-Gemeinde halten in Berlin-Nordwest. Sie taten es nicht, sie haben eine eigene Gemeinde gegründet. 110 Jahre, dieses Jahr Jubiläum, 2500 Jahre, das ist noch ziemlich viel länger zurück. Und gerade wenn ich jetzt überlege, Miriam hat ja nun wirklich so die Jugend und das, was dort passieren wird, im Juli aufgezeigt, wo der Blick nach vorne geht. Und dann ist es schon fast auch ein bisschen komisch, den Blick so weit wieder zurückzuwenden. 2500 Jahre zurück. Aber so ist der Predigttext des heutigen Tages. Und ich habe auch in Charlottenburg mir nicht verkneifen können, etwas auch aus der Zeit zu berichten und zu erzählen, weil ich oft das Problem habe, dass wir Bibeltexte fröhlich nutzen aus dem Kontext, den wir gerade aktuell erleben, was ja auch erlaubt ist, aber ganz oft gar nicht genug Würdigung für die Umstände haben, die den Text damals umgeben haben und damit auch zwangsläufig zum Verständnis in der damaligen Zeit dazugehören. 2500 Jahre drehen wir die Uhr einmal zurück und vielleicht haben wir so eine Ahnung, wo wir da so ankommen und wo in der Welt gerade was Wichtiges passiert. Wir sprechen ungefähr von dem Jahr 550 vor Christus. Ich nehme uns mit in eine Stadt, die den meisten aus dem Fernsehen bekannt ist, aber aus etwas unschöneren Zusammenhängen, weil in den letzten Jahren eine Stadt im Irak öfter mal im Fernsehen zu sehen war, des Nachts mit bunten Bildern hell erleuchtet, aber leider waren es meistens Raketen und Geschosse, die dort zu sehen waren über Bagdad, einer Stadt, die uralt ist und die ursprünglich Babylon heißt. Babylon 2500 Jahre zurück, heißt im Jahre 550 vor Christus, finden wir dort ungefähr eine Schar von ein paar tausend Juden, die bereits in der mittlerweile fast dritten Generation außerhalb ihrer Heimat leben müssen. Sie waren nämlich diejenigen, die 597 erlebt haben, wie Nebukadnezar vor Jerusalem steht und Jahre später an einem zweiten Anlauf, weil der König Zedekia die Frechheit hat, den Tribut nicht zu zahlen und sich wieder alle Vernunft meint, mit Ägypten verbünden zu müssen gegen Babylon, aber die Ägypter natürlich dann Israel hängen lassen, erleben die Menschen, wie die Stadt geschleift wird. Es werden vermutlich mehr als 150.000 Soldaten gewesen sein, die damals vor Jerusalem angelaufen sind. 150.000 Menschen. Eine Riesenzahl. Und wer aus Jerusalem herunterschaute in die Täler ringsherum, sah nichts als das Riesenheer. Keine Chance. Man weiß nicht genau, wie viele Einwohner Israel damals hatte oder Jerusalem hatte. Es gibt Menschen, die sagen, es waren 25.000. Es gibt Menschen, die sagen, es waren gerade mal 5.000. Es gibt sogar Forscher, die sagen, selbst die 5.000 sind ziemlich hochgegriffen. Man könnte vielleicht sogar mit 2.000 bis 3.000 rechnen. Wir wissen es nicht genau. Und sagen wir mal 5.000 bis 10.000. In Gesamt Jerusalem, die auf eine Heeresschar gucken von ca. 150.000 Soldaten. Keine Chance. Und was dann Nebukadnezar auch gemacht hat, war klar, er ließ dann den König töten, seine ganze Familie töten. Und damit diese kleinen, widerspenstigen Israeliten endlich mal Ruhe geben, hat er gesagt, ich rotte euch mit Stumpf und Stängel aus. Die gesamte Stadt wird kaputt gemacht, alles wird geschliffen, ist ein schönes Wort, schleifen, klingt ja gut. Alle Gebäude wurden komplett zerstört, auch der Tempel. Und die sogenannten oberen 10.000, ein Begriff, den es bis heute gibt, wurden als Asylanten verschleppt nach Babylon. Damit wollte Nebukadnezar ein für alle Mal die Möglichkeit ausmerzen, dass die Oberschicht, die die lesen und schreiben können, die Priester, die Politiker, die reichen Kaufleute, wieder irgendwie auf die Idee kommen, gegen die Babylonier aufzubegehren. Die mussten nach Babylon. Und dort waren sie mittlerweile fast 40 Jahre und weinten on the rivers of Babylon. Das Lied, auch das kennen wir bis in diese Tage. Bonnie M. haben es wieder modern gemacht. Der Text ist uralt, nämlich auch 2500 Jahre alt. Da saßen sie, die Israeliten, und weinten. Gut, die Alten vielleicht, die ganz Alten. Denn in einer Zeit, wo man also Kinder bekam mit 13, 14, 15, 16, waren Menschen, die bereits 40 Jahre vorher aus Israel verschleppt wurden nach Babylon, im Vergleich zu heute bereits steinalt. Das heißt, die ganz Alten, die weinten noch Jerusalem hinterher und die Jungen überlegten, was man jetzt macht, 40 Jahre von zu Hause weg. Da ist man nicht mehr zu Hause. Das sind Einwanderer fast in der dritten Generation. Das ist das, was die Türken oder die Araber in Berlin erleben. Und die dann überlegen, wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist meine Kultur? Was ist meine Religion? Meine ursprüngliche kenne ich nicht mehr. Kaum noch. Und das Land, aus dem wir kommen, ist 1200, 1300 Kilometer entfernt. 40 Jahre sind vergangen. Und sie sitzen da und wissen nicht, was passiert und kommen wird oder kommen soll. Babylon, nur als Erinnerung, ist eine Stadt, die für damalige Verhältnisse außerordentlich beeindruckend war. Denn wenn ich dann an der Stadtmauer entlang gehe und joggen möchte, und ich möchte einmal um die Stadt herum, bin ich hinter ungefähr 16 bis 20 Kilometer gelaufen. Also einmal rum musste man sehr sportlich sein. Eine Kantenlänge von der einen Kante vorne bis hinten, wo es um die Ecke geht, waren ungefähr 4200 Meter. Ziemlich beeindruckend, ne? Babylon, das war eine andere Größe als Jerusalem, die große Stadt, haha. Nicht hier 5 oder 10.000. Babylon, davon geht man aus, hatte als absolut annehmbare unterste Grenze mindestens 250.000 Bewohner. Man vermutet sogar über 1 Million. Das nenne ich wirklich Großstadt. Und dann sind dann auch 5.000 oder 10.000, wir wissen nicht genau, wie viele es gewesen seien, so viele Israeliten auf jeden Fall, ist ein Klacks. Das nimmt eine Stadt wie Babylon einfach auf. Und sie haben angefangen, Häuser zu bauen und sind dabei, sich festzumachen und sich daran zu gewöhnen, dass es das dann wohl gewesen sei. Und auf einmal steht ein Mann auf und redet prophetische Worte im Namen Gottes. Was man dazu wissen muss, weil wir sonst den Text nicht verstehen. Die Babylonier waren eine hochentwickelte Kultur. Die Babylonier waren zum Beispiel diejenigen, die als erste Kultur in einer Nachhaltigkeit, wie es vorher nicht vorhanden war, Astrologie und Astronomie betrieben haben. Sie waren diejenigen, die beim Turm zu Babel, der uns nur bekannt ist durch die Sprachverwirrung, nicht den Wunsch hatten, Gott nahe zu kommen, sondern der Turm zu Babel, den es auch gab, war ein Observatorium. Und die Menschen, die dort arbeiteten, waren mit die ranghöchsten Menschen im ganzen Lande, denn ihre Aufgabe war es sehr genau, die Sterne zu beobachten. Wir verdanken den Babyloniern übrigens auch die Sternzeichen. Wir verdanken denen die Namen für bestimmte Sterngebilde, ob Orion oder der große Wagen oder anderes. Alles geht auf die Babylonier zurück, denn sie waren sich sicher, dass der Gang der Sterne, wie der Gang des Mondes und der Sonne, aber auch eventuell Kometen oder Asteroiden, entscheidend Einfluss nehmen würden auf das Leben von Menschen und auf das Leben des babylonischen Staates. Und deswegen waren sie mit die wichtigsten Personen, weil sie sagen konnten, was kommen wird. Uns ist natürlich dann das vielleicht noch bekannt durch die drei Heiligen, also durch die drei Weisen aus dem Morgenlande. Denn das wird genau darauf zurückgeführt, dass dort die Astronomen einen Kometen gesehen haben, der für sie ganz bedeutsam entweder Segen oder Fluch bedeutete. Und das wollte man natürlich rausbekommen. Wesentlich als Gottheit wird angebetet Marduk. Und Marduk ist der Sonnengott, ein Gott, der entstanden ist aus der Sonne heraus und ist in der ganzen Region der mächtige Gott. Es gibt noch einen sehr, sehr viel kleineren Gott, aber der wird zur Zeit Nebukadnezar fast nicht ernst genommen. Das ist Sin, das ist der Mondgott. Aber entscheidend war Marduk, der Sonnengott. Der wurde angebetet, für den gab es große Tempel. Und da sitzen sie nun, die Israeliten, mitten in feindes Land, am Rand dieser riesengroßen Stadt. Und dort neben Euphrat und Tigris, übrigens auch dort, wo die Israeliten ihr Quartier hatten, gab es eine sehr große Ausfallstraße, wo dann innerhalb von wenigen Stunden mehrere 10.000 Soldaten vorbeiziehen konnten, wenn wieder mal irgendwo am Ende der Kolonien, der Provinzen, für die die Babylonier die Herrschaft hatten, irgendeiner aufmuckte, dann war man innerhalb von wenigen Stunden in der Lage, Zehntausende Soldaten aufmarschieren zu lassen. All das sahen die Israeliten immer wieder und mussten überlegen, wie es mit ihnen, ihrem Land, ihrem Gott weitergeht. Und das als Menschen, die eine ganz intensive Verbindung zu dem Land hatten. Anders als andere Kulturen oder Religionen war die Landnahme, die Landgabe durch Jehova, durch Yahweh, das zentrale Geschehen der israelischen Religion und Volksverbundenheit. Das Land war eine Gabe Gottes gewesen. Das hatte so kein anderes Volk in dieser Art gesagt, wie die Israeliten. Land weg, Tempel weg, alles weg. Und man kriegt jeden Tag die Macht demonstriert und erlebt die eigene Unmacht. Ein Prophet steht auf. Ein Prophet und sagt den Israeliten, blickt in die Höhe und schaut. Wer hat die Sterne geschaffen? Der, ihr Herr, geschaffen. Der führt sie alle in Bahn. Er ruft sie alle beim Namen. Dem Kräftereichen und Machtgewaltigen fehlt keines. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, meinen Weg scheint Gott nicht zu kennen, er kümmert sich nicht um mein Recht? Hast du nicht gemerkt? Hast du nicht gehört? Gott ist ewig, der Schöpfer der Enden der Erde. Er wird nicht müde, er wird nicht matt. Unerforschlich ist seine Weisheit. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unmächtigen. Halbstarke werden müde und matt. Junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf Gott vertrauen, gewinnen neue Kraft Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht matt. Sie gehen und werden nicht müde. Wenn wir den Text heute lesen, dann ist es tatsächlich wichtig zu verstehen, dass er genau in dem Kontext, den ich erzählt hatte, das erste Mal auftauchte. Blickt in die Höhe und seht, wer hat die Sterne geschaffen? Und wir erleben das Unmögliche, dass nämlich Menschen aus diesem kleinen Land Israel, aus diesem winzig kleinen Volk, es wagen zu sagen, gegen alle herrschende Meinung und Religion, dass es dort einen winzig kleinen Gott geben würde, der den Israeliten gesagt hat, das ist euer Land, aber Nebukadnezar hat gezeigt, was er davon hält. Und dass dieser Gott sagt, und am Anfang habe ich die Erde geschaffen und am vierten Tag habe ich eine große Lampe in den Himmel gehängt, damit es tagsüber schön hell ist, und des Nachts eine kleine Lampe in den Himmel gehängt, damit man noch ein bisschen was sieht, aber die Leute auch schlafen können. Und wisst ihr, was für ein Schlag ins Gesicht es ist für eine Kultur, wo Sonne und Mond angebetet werden als Gottheiten? Dann zu behaupten, wir haben einen Gott und der hat das gemacht und der hat die da hingehängt und der hat auch die Sterne gemacht und der kennt die alle. Der kennt die alle beim Namen. Anmaßend hoch drei könnte man das empfinden, wenn man aus einer Kultur kommt wie die Babylonier. Frech oder mutig? Keine Ahnung. Aber das sind die Worte, die hier im Jesaja Kapitel 41 zu finden sind. Entschuldigung, Kapitel 40 zu finden sind. Wobei das Wesentliche auch ist, noch einmal zu sehen, wie denn dieser Anfang des Kapitels aussieht. Denn zwischen den Kapiteln 1 und bis 39 und 40 folgende gibt es ja einen immensen Bruch. Der erste Teil, der dort überliefert ist, ist ja nur Gerichtsworte über Israel. Gerichtsworte und die Androhung dessen, was dann auch tatsächlich gekommen ist. Dann gibt es einen Schnitt, Jahrzehnte der Stille. Und dann kommen die Worte Jesaja 40. Und wie fängt Jesaja 40 an? Tröstet, tröstet mein Volk. Wenn wir das lesen, auch in der deutschen Sprache und vor allem auch in der Luther-Übersetzung, das klingt so freundlich, so umarmend. Und wenn wir jemanden trösten, dann werden wir vermutlich etwas anderes verstehen, als die Menschen damals verstanden haben. Wenn wir jemanden trösten, dann gehen wir auf ihn zu und sprechen ihm ermutigende Worte zu, legen vielleicht auch unseren Arm um ihn und versuchen ihm auch emotional nahe zu sein. Das ist das, was wir unter Trost verstehen. Wer damals aber das Wort gehört hat, tröstet, tröstet mein Volk, der hat damit auch ganz klar gehört, hier greift jemand ein, und durch sein Eingreifen wird eine schlimme Lage nachhaltig verändert. Es ist nämlich kein billiger Trost, der hier verheißen wird, sondern Jesaja 40 fängt damit an, dass der Prophet sagt, es gibt das Eingreifen Gottes und diese schlimme Lage wird dadurch anders. Wer dann weiterliest, Kapitel 40, wird in den ersten Versen auch dann lesen, rede freundlich mit Jerusalem. Rede freundlich. Klingt ja auch nett, ne? Oh, hast du gut gemacht vorne mit der Einleitung. Du kannst das. Ich glaube, da stecken viele, viele Talente in dir. Das wird doch freundlich geredet, oder? Aber das, was dort auch im Hebräischen steht, meint tatsächlich deutlich mehr. Denn rede freundlich heißt im Original gelesen, rede zu dem Herz. Rede zu Herzen. Und selbst das ist im Deutschen noch missverständlich, weil wir dort einfach bei Herz das Gefühl vermuten. Im Hebräischen ist das aber nicht der Sitz des Gefühls, sondern des Willens. Rede zu Herzen heißt, rede den Leuten, man könnte es deutsch übersetzen, ins Gewissen. Aber selbst das reicht noch nicht. Rede den Leuten in den Teil ihrer Persönlichkeit, der dazu führt, dass ihr Wille eine Entschlussfähigkeit bekommt. Rede zu Jerusalem, damit sie sich entscheiden, damit sie wissen, was sie wollen. Das ist die beste Übersetzung, die wir nehmen können. Und dann der Hinweis, dass das Volk genug erlitten hat, genug Strafe ausgehalten hat und dass jetzt etwas Neues wird. Und dann reden diese Kapitel von Jesaja sehr deutlich von großen Veränderungen, die kommen werden. Sie reden von einem Herrscher, der kommen wird, um das Volk zu befreien. Und um das Jahr 550 sind das verwegene Worte, denn nach wie vor ist das Königreich Babylonien auf der Höhe seiner Macht. Und doch, bereits 11 Jahre später, kommt ein König und macht den Babyloniern den Garaus. Es ist der König Kyrus, aus dem Reich der Assyrer. Und der Grund, warum er sogar, als er in Babylonien einzieht, nicht einmal die Stadt erobern muss, ist banal, fast schon unglaublich. Denn es gab, nachdem Nebukadnezar gestorben war, einen Nachfolger, der eine ganz verwegene Idee hatte, die er besser hätte sein lassen sollen. Er kam nämlich auf die Idee, Marduk als Gott abzusetzen und als Hauptgott künftig Sin anzubeten, den Mondgott. Hätte er an der Stelle gute Historiker gehabt, hätte er gewusst, dass das ungefähr 800 Jahre vorher schon mal ein ägyptischer Herrscher versucht hatte, namens Echnaton, und damit ziemlich auf die Nase gefallen ist. Er und seine Frau Nofrotete zwar noch heute uns gut bekannt sind, aber die gesamte Herrschaftsdynastie in der Folge zerstört wurde und sie ausgemerzt wurden aus allen öffentlichen Schriften, weil sie auch versucht hatten, die alten bisherigen Götter loszuwerden und stattdessen nur noch Aton anzubeten, den Gott der Sonne. Und damit das ganze Volk und die Priester gegen sich hatten und am Ende verloren. Dieser König hat anscheinend das nicht gewusst oder nicht geglaubt oder er war zu jugendlich und meinte, wir machen das einfach mal anders. Und hatte das gesamte Volk gegen sich. Und dann hörten die Babylonier, dass es da einen Gott, einen König geben würde, einen assyrischen König, der ziemlich mächtig ist. Und der glaubt an den Gott Marduk und sagt, das, was die babylonischen Könige sagen, ist Blödsinn. Der Gott Sin. Marduk ist der einzig Starke. Und dann kommt das Unglaubliche, mit dem keiner gerechnet hätte, dass nämlich tatsächlich 539 Kyros vor Babylon sitzt, alle damit rechnen, dass an dieser Stelle das babylonische Heer sich gegen das assyrische stellt und alle Soldaten fröhlich sagen, nö, wir kämpfen hier nicht. Wir kämpfen nicht für einen König, der unseren Gott preisgegeben hat. Denn dieser König, der da kommt, der vertritt unseren Gott. Und Kyros erlebt einen triumphalen Einzug in Babylon. Kampflos wird ihm die größte Stadt der Welt zu Füßen gelegt. Und die Menschen jubeln und juchzen. Und wenige Jahre nachdem der Prophet diese Worte geredet hat, wird ein Teil der Deutung der Prophezeiung klar. Von dem Herrscher, der kommen wird, den sich keiner vorstellen konnte. Kyros ist der Herrscher. Und in dem sogenannten Kyros-Edikt wenige Jahre später gestattet er den Israeliten zurückzukehren nach Israel und Jerusalem neu aufzubauen. Ja, das Volk erlebt etwas, was sie zu diesem Jahr um den Zeitpunkt 550 nie gewagt hätten, auch nur sich vorzustellen. Aber der Spannungsbogen im Text geht weiter. Die Kapitel, die wir dort finden ab Jesaja 40, haben nämlich zwei Personen, von denen immer wieder die Rede ist. Nicht nur den Herrscher, der kommen wird. Es wird auch von einem Gottesknecht geredet. Von einem Knecht Jahwes. Kapitel 42, 49, 50, 52 und 53 tauchen lyrische Dichtungen auf, die man als Gottesknecht-Lieder auch bezeichnet. Und sie handeln von einem Knecht, der da kommt und der ganz merkwürdige Attribute hat. Der auch leidet. Der bereit ist, sich hinzugeben für sein Volk. Und die Israeliten konnten vermutlich damals diese Verse nicht anders hören, als sie zu beziehen auf das Volk Israel. Man sprach immer von Abraham und vor allem von Jakob als dem Gründervater der Israeliten, als dem Knecht Gottes. Und so verstanden sie es vermutlich auch, dass das ein Rückbezug auf Jakob sei. Und erst viele Jahre später gibt es dann unter den Christen die Rückbesinnung auf diese Texte. Dass hier eben nicht Jakob gemeint ist, oder nicht, wie viele der Juden bis heute glauben, der Messias, der noch kommen soll, gemeint ist, sondern die Christen haben verstanden, damit ist Jesus Christus gemeint. Er ist dieser Gottesknecht. Er ist dieser Befreier. Er ist dieser Mensch, der eben nicht nur eine kurzfristige Befreiung 535 bewirkt, wie Kyros für die Israeliten, sondern er ist der Befreier, der die Menschheit verändert. Und dann sitzt man manchmal als Pastor in seinem Büro, sitzt über irgendwelchen Unterlagen, und also historischen und theologischen, und wird auf einmal ganz bescheiden, klein und nichtig, angesichts der Größe von Generationen und Jahrhunderten, die gingen und kamen, wenn man solche Texte, solche Prophezeiungen anguckt und darüber nachdenkt, dass das Handeln Gottes in der Geschichte solche Zeiträume umfasst. 2500 Jahre. 2500 Jahre, in denen er handelt. In denen etwas passiert. 2500 Jahre, in denen Menschen Kirchen gründen, in denen Menschen Liturgien entwickeln. 2500 Jahre, in denen in der evangelischen Kirche auch der Ostersonntag der Mittelpunkt des kirchlichen Geschehens ist, in dem die evangelischen Kirchen in der Regel in der Osternacht die Menschen getauft haben, die neu hinzugekommen sind und Mitglieder der Kirche werden. Und diese Menschen, die dort in der Osternacht getauft werden, die wurden mehrere Wochen vorbereitet auf das, was da kommt. Und sie wurden in Taufkleider eingekleidet, die sie ab dem Sonntag in Vukavit, wenige Wochen vor Ostern, tragen. Das heißt, man sah schon in den Wochen vor Ostern genau, wer in der Osternacht getauft wird. Und an diesem Sonntag, quasi Modogeniti, tragen sie das letzte Mal diese weißen Taufkleider. Das ist auch der Grund, warum dieser Sonntag nach Ostern im Volksmund Weißer Sonntag genannt wird. Ein letztes Mal tragen sie das. Und der Name für diesen Sonntag kommt aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 1, Vers 3 ist der Wochenspruch. Aber der Name für diesen Gottesdienst kommt aus dem 1. Petrus 2, Vers 2. Quasi modo geniti infantis halleluja rationabile sine dolo lac concupiscite. Wie die neugeborenen Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch. Und so saßen dann die Getauften und erinnerten sich an das, was Ostern passiert ist und was danach dadurch möglich wird. Was sage ich damit? Dass wir die Erfahrung machen können, dass das Wort Gottes, auch wenn es 2500 Jahre her ist, dass es das erste Mal Menschen gesagt wurde, deswegen nicht alt und backen und vergänglich ist, sondern dass wir daran glauben, dass sich die Worte wieder ereignen können. Dass sich die Worte hier und jetzt in unserem Leben ereignen können. Dass wir zum einen vielleicht auch lernen müssen, auszuhalten, dass Dinge, die uns ganz wichtig sind, nicht passieren. Dinge, die uns ganz wichtig sind, eventuell Monate, Jahre oder Jahrzehnte brauchen, bis wir ein Zeichen der Hoffnung entdecken. Und dass das so sein darf. Und dass es in der ganzen Bibel von Anfang bis Ende nie einen Automatismus zu erkennen gab, der sagt, weil wir uns etwas noch so sehr wünschen, weil uns etwas noch so wichtig ist, erleben wir es hier und jetzt. Nur weil wir darum bitten oder darauf hoffen. Sondern Menschen immer wieder lernen mussten, loszulassen. Nämlich die konkrete Erwartung, dass es hier und jetzt geschehen muss. Aber auch gleichzeitig lernen mussten, etwas anderes nicht zu tun. Nämlich die Hoffnung, das Vertrauen nicht loszulassen. Am Ende dieses Textes steht ein Wort, das nämlich das, was an Kraft möglich ist, denen widerfährt, die auf den Herrn harren. Und wenn man dort im Hebräischen einmal guckt, welches Wort da steht, findet man dieses Wort. Was ist das? Ein Seilziehen. Ja, genau. Auf den Herrn harren heißt nichts anderes, als auf Jahwe so vertrauen, wie jemand, der ein Seil um seinen Rücken hält, bindet und sich daran festhält und nicht loslässt. Überhaupt nicht loslässt. Das ist der Grundgedanke dieses Textes. Das ist der Grundgedanke, das, was hier zentral für den, der den Text hört, in der Mitte stehen soll. Halt fest. Und zwar nicht halt fest, damit du sicher auch das heute oder morgen oder übermorgen erlebst, sondern du sollst festhalten an dem Vertrauen, egal was du erlebst. Weil in dem Augenblick, wo du vertraust, wird es dein Leben hier und jetzt bereits verändern. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir von den Juden auch als Christen heute noch lernen können. Dass nämlich die Juden eine Religion leben, die nicht nur erinnert, sondern dass grundsätzlich auch in den Dingen, die Juden miteinander feiern und zelebrieren, etwas aus der Vergangenheit sich neu in die Gegenwart hinein ereignet. Am Ende des Passamals, wie heißt der schöne Satz? Der allerletzte, wir haben ihn vor wenigen Wochen gefeiert. Heute hier, nächstes Jahr in Jerusalem. Das haben Menschen durch die Jahrhunderte gesprochen, die nicht einmal mehr wussten, wie das Land aussieht, um das es geht. Das haben Menschen über die Jahrhunderte gesprochen in einer Situation, wo es dieses Land für die Juden fast 2000 Jahre nicht gab. Und sie haben nicht losgelassen. Sie haben festgehalten und auch erlebt, dass es wieder sich vor ihren Augen ereignet hat. Und es hat die Menschen in dieser Zeit, wo sie das nicht als Erfahrung erlebt haben, bereits gekräftigt, verändert und gestärkt. Und das ist etwas, wo wir dann, denke ich, vielleicht wirklich lernen können und lernen müssen. einfach wahrzunehmen, dass dort, wo wir Gott vertrauen und festhalten, die Dinge sich nicht erst ereignen müssen, sondern selbst dort, wo sie sich noch nicht bei uns ereignen, es unser Leben verändern wird, wenn wir festhalten und es uns prägen und unser Leben gestalten wird. Das ist kurz gefasst die Botschaft dieses Textes und die Herausforderung, wo das Leben eines solchen Gedankens sehr viel schwerer ist als das Hören einer solchen Idee. Aber die entscheidende Geschichte damit anfängt, dass wir aufblicken. Dass wir aus unserer Befindlichkeit, die uns so sehr gefangen nimmt, wo wir vielleicht auch den Tunnelblick haben, die Aufforderung hören, schau nach oben. Und dann denk daran, da gibt es keine Götter. Sondern du wirst feststellen, alles, was du siehst, ist von Gott geschaffen und es hat seinen Sinn. Und er hat es nicht aufgegeben mit dieser Welt, mit dir, mit mir. Und er macht weiter. Aber dafür müssen wir auf den Herrn harren. Und diese Entscheidung nimmt uns Gott nicht ab, die müssen wir selber treffen. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Welt geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt. Jünglinge straucheln und fallen. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, Gott, Schöpfer dieser Welt, denn genau das erfahren wir auch in diesen Versen des Alten Testamentes. 2500 Jahre zurück reicht der Text des heutigen Sonntags. Und gleichzeitig sagst du uns zu, dass du uns hier und jetzt kennst. Unser Leben, unsere Wirklichkeit. Dass du das siehst und kennst, was uns ausmacht, was wir erlebt haben in den letzten Tagen, was uns bedrückt oder sorgt, was für uns einfach die Energie bindet, worauf wir uns konzentrieren. Du kennst unsere Wünsche und Sorgen. Du kennst unsere Hoffnung. Und du sagst uns zu, dass du das nicht nur siehst und kennst, sondern dass dein Blick, der uns trifft, ein liebender Blick ist. Ein Blick, der unser Leben verändern möchte. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es nicht an uns liegt, das wann und wie und wo zu bestimmen, wo du in unserem Leben handelst. Aber dass wir bekennen, können und sollen, dass du ein ganzes Ja zu unserem Leben gesagt hast. Und dass wir in dem Leben und Sterben und in der Auferstehung Jesu Christi diesen Gottesknecht erkennen, mit dem die Welt erlöst werden kann. Mit dem wir losgelöst werden können, von dem, was unser Leben klein macht oder zerstört. Gott, unser Vater, du weißt, an welcher Stelle wir festhalten sollen oder müssen, damit wir verändert werden. Du weißt, an welcher Stelle wir festhalten müssen an dir, auch wenn die Situation sich nicht verändern möge, aber unser Festhalten uns verändert. Zeig uns diese Stellen in unserem Leben und hilf uns auch, dass wir anderen diese Stellen zeigen, wo sie sie selbst nicht entdecken können. Begegne uns mit dieser Kraft, die uns dann verändert, denn werden wir festhalten. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Wir kommen nun zu den Ansagen, zu den Bekanntmachungen der Woche, beginnen mit den Geburtstagen der kommenden Woche. Da haben drei Leute Geburtstag. Am 30., also heute, hat Maren Allerwerdi Geburtstag. Am 4. April hat Uli Bartels Geburtstag und am 5. April hat Elfriede Damm Geburtstag. Und Volker sagt noch was dazu, zu ihr.
Elfriede Damm liegt immer noch im DRK, Krankenhaus Brandheimer Straße, und auch immer noch im Koma. Das heißt, sie hatte mehrere Operationen, die notwendig waren, nachdem sie Magen-Darm-Probleme hatte. Und es ist im Augenblick noch nicht sichergestellt, wie es weitergeht mit ihr. Eigentlich sollte sie bereits Mitte der Woche aus diesem Koma-Zustand auch wieder langsam herausgeholt werden. Denn das war notwendig, weil sie auch künstlich beatmet werden musste. Und das erträgt man nicht, wenn man also bei Bewusstsein ist. Und das machen die Ärzte eigentlich auch immer nur, wenn wirklich nichts anderes mehr geht, weil sie das überhaupt nicht gut haben können, wenn jemand länger als ein paar Tage überhaupt künstlich beatmet wird. Sodass wir im Augenblick davon ausgehen müssen, dass ihre gesundheitliche Situation außerordentlich ernst ist. Es macht in dem Sinne wenig Sinn, sie zu besuchen, denn sie ist selber in keiner Weise ansprechbar. Und es gibt aber täglich Leute, die dann auch hinfahren und dann auch berichten und dann auch mitteilen, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, für die wir hoffen, für die wir beten, aber die wir bislang leider nicht erleben.
Dankeschön. Ja, es gibt einige Veranstaltungen in der kommenden Woche. Zum einen die Gebetszeit von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 9.15 Uhr hier im Gemeinderaum. Wer Zeit hat und gerne beten möchte, ist herzlich eingeladen. Dann morgen Nachmittag um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55. Und morgen Abend eine ganz besondere Veranstaltung. Da gibt es um 19 Uhr das Kamingespräch zum interreligiösen Dialog. Morgen fände eigentlich auch der Männerabend statt. Die Männer dürfen dann an dem interreligiösen Dialog teilnehmen, aber natürlich auch die Frauen, weil das ja eine andere Veranstaltung ist. Ja, also es werden verschiedene Religionsvertreter da sein und diskutieren aus ganz aktuellem Anlass. Und wir halten das für eine ganz wichtige Veranstaltung auch, um mit anderen Menschen, anderen Glaubens, anderer Kulturen ja auch gemeinsam leben zu können. Also jeden, den das interessiert, ist herzlich eingeladen. Es kostet keinen Eintritt. Ja, genau. Also es wird in den vorderen Räumen auch sein, vorne an der Straße. Dann am Samstag ist das Elterncafé um 15 Uhr und am nächsten Sonntag um 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Volker Tepp. Nächsten Sonntag ist dann auch der Familientrödel, und zwar auf dem Mittelstreifen vorne an der Waldstraße von 14 bis 17 Uhr. Da kann man auch selber noch trödeln, wenn man möchte, und dazu bitte Anmeldungen bei Volker Tepp. Und für die Gemeindemitglieder und Freunde noch die Erinnerung, sich bei Bettina Wächter zu melden, was die Spendenbereitschaft oder die Spendensumme anbelangt, was wir eben für dieses Jahr da einplanen können.
Darf ich dazu kurz was sagen?
Ja.
Also ich habe, obwohl wir das mehrmals jetzt schon gesagt haben, bisher ganze 9 Rückmeldungen dazu. Aber wenn es in dem Tempo weitergeht, dann können wir vielleicht so im Herbst eine genauere Planung aufstellen. Deswegen wirklich die Bitte, dass das einfach jeder mal macht. Der Aufwand ist ja nicht so groß. Also entweder mir das einfach persönlich sagen, mir einen Zettel, meinetwegen im verschlossenen Umfang, ins Fach legen, ein Mail schreiben. Möglichkeiten haben wir viele, aber dass wir doch da vielleicht ein etwas genaueres Bild kriegen, das wäre schön.
Ja, also in naher Zukunft. Am besten diese Woche.
Ja.
Oder direkt nach dem Gottesdienst. Genau. Heute noch, ja. Ja, an der Beteiligung des Gottesdienstes waren beteiligt einmal Carsten Henkel am Klavier. Die Predigt hat Volker Tepp gehalten und mein Name ist Mirjam Egelmann. Dann bleibt mir noch, euch einzuladen zu Kaffee und Tee, aber noch zu viel mehr. Ich habe nicht mehr drauf, was es gibt, aber es gibt auch richtig Mittagessen, auch vorne in den Räumen von Martha und Maria, kurz Mama. Wer möchte, kann gerne dazukommen. Es gibt genug für alle. Wir haben einen etwas anderen Ablauf jetzt zum Abschluss. Also wundert euch nicht, wir haben jetzt quasi das Postludium und danach gibt es erst den Segen. Also lauft dann nicht gleich weg, es gibt auf jeden Fall noch den Segen. Ja, wir singen auch noch.
Das werdet ihr schon merken.
Gott, unser Vater, du redest freundlich zu uns. Das heißt doch für uns, dass du uns ansprichst, zu sehen, welche Entscheidungen wir treffen, wo wir nach dem Hören verstanden haben, dass wir selber auch Entscheidungen treffen müssen, damit passieren kann, was du uns verheißt. Die Erfahrung deiner Gegenwart, der Kontakt mit dir und die Erfahrung deiner Liebe. Hilf uns, dass wir an den Stellen das einfach verstehen, wahrnehmen und reagieren. Und dann auch erleben, dass du Kraft hast für unser Leben an den Stellen, wo wir festhalten, an der richtigen Stelle zupacken, bei dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis er wiederkommt. Amen.